Achtung, das hier ist die 100. Folge hier im Copter Pro Podcast. Und diese Folge mache ich nicht alleine, denn ich habe einen ganz besonderen Gast hier. Freut euch auf ein tolles Interview mit einem besonderen Menschen. Herzlich willkommen.
Also, moin. Daran erkennt ihr, ich komme aus Norddeutschland. Andreas Barth ist mein Name und das Synonym im Internet oder der Kanalname lautet Dreistross. Da findet ihr mich.
Ja, Andreas, danke, dass du nochmal dabei bist, dass du dir die Zeit nimmst hier für den Podcast. Wir kennen uns ja jetzt schon ein bisschen länger. Du bist auch passionierter Jäger, passionierter Filmemacher, muss man sagen. Auch Publisher auf Hand on Demand. Da sind mir so fast die liebsten Filme, muss ich ehrlich sagen, deine. Wir haben auch schon zusammengejagt. Und du setzt auch Drohnen ein, schon länger. Wir haben auch schon mal eine Podcast-Folge gemacht zusammen. Schaut einfach mal hier im Kanal. Wir haben übrigens noch was zu feiern, Andreas, nur dass die Leute das auch mal hören. Wir haben heute tatsächlich die 100. Folge hier im Podcast.
Wow.
Sind also schon ein paar Folgen. Und mir hat mal einer gesagt, wenn dein Leben nicht so interessant ist, musst du dir Gäste holen, deren Leben interessant ist. Ja, deswegen.
Das aber war das so. Finde ich ja großartig, Alex, dass ich in der 100. Folge eingeladen wurde.
Ja,
Das ist
geil.
Ja, das ist schon mal klasse. Vielen Dank und herzlichen Glückwunsch. 100 Podcast-Folgen. Ich höre Podcasts ja ganz gerne, insbesondere wenn ich lange Auto fahre und ich fahre viel Auto und habe mir das angewöhnt, die Zeit, diese langweilige Lebenszeit, die man da verschwindet auf der Autobahn, sinnvoll zu nutzen. Und dazu sind Podcasts geeignet, übrigens auch deiner.
Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Wir arbeiten ja schon mehrere Jahre zusammen. Du hast ja auch mittlerweile Drohnen im Einsatz. Und heute soll es mal ein bisschen darum gehen. Damals war es noch relativ frisch, das Thema Drohnen. Heute gehen wir ein bisschen ins Eingemachte, sprechen ein bisschen darüber, wie die Saison 2024, vor allem die Kids-Retter-Saison, starten soll, wie man sich darauf vorbereitet. Vielleicht gibst du noch mal ein paar Tipps, was das Ganze angeht, was du jetzt auch gelernt hast. Und ja, dann werden wir noch ein paar andere Themen besprechen. Also wird auf jeden Fall eine spannende Podcast-Folge, denke ich, oder?
Ich denke auch, klar.
Perfekt. Du hast ja jetzt mittlerweile die zweite Drohne im Einsatz. Erzähl mal so ein bisschen, wie oft nutzt du so eine Drohne tatsächlich und für was nutzt du so eine Drohne?
Ich habe ja angefangen mit der Filmerei aus der Luft, mit der Drohne. War auch einer der ersten, der das eingebaut hat. Und dann durch unseren Kontakt, der vor ein paar Jahren entstanden ist, habe ich die Drohnengeschichte auch entdeckt als Möglichkeit, um Jungwildrettung zu betreiben. Das war eigentlich der Einstieg. Da hatten wir eine unzufriedenstellende Lösung bei uns. Und um das mal ein bisschen aufzulösen, das ist immer noch nicht perfekt. Aber die Wärmebilddrohnen und hier die DJI Mavic 3T, die ich von dir gekauft habe, die hat um Längen alles verändert. Also die hat auch uns einen Spiegel vorgehalten. Was wir vielleicht vorher gemacht haben, war in Teilen auch sinnlos. Da haben wir viel Zeit in den Wiesen verschwendet mit optischen und akustischen Scheuchen und haben festgestellt, dass die Kitze sich genau daneben, dass sie genau daneben gesetzt wurden von den Ricken. Das haben wir im letzten Jahr auf einem Acker wirklich, auf einer Wiesenfläche wirklich präsentiert bekommen. Da lagen drei Kitze genau neben der optischen Scheuche. Übrigens auch in einem ganz kleinen Stück neben einer großen Straße und hätte ich nie mit gerechnet, aber da haben wir drei Stück auf einmal gefunden. Also, was auch einfacher macht, also wir haben viel, viel Zeit gespart mit der Drohne und ich bin ein sehr pragmatischer Mensch. Ich bin technikaffin. Ich bin traditionell, aber eben immer auch offen für Sachen, die mir das Handwerk leichter machen. Also ich liebe gutes Werkzeug und ich sehe, die Wärmebilddrohne ist ein hervorragendes Werkzeug, nicht nur für die Jungwildrettung. Und die Jungwildrettung ist der Hauptteil, aber ich benutze die Drohne auch für andere Geschichten. Also ich habe zum Beispiel einen entlaufenen Junghund gefunden, einen Hund, der bei der Jagdausbildung entlaufen ist und dann eine Nacht draußen verbracht hat. Und am nächsten Tag habe ich ihn gefunden mit der Drohne, zusammen mit meiner Frau. Das war ein ganz, ganz tolles Erlebnis. Ohne Drohne stelle ich jetzt mal an, hätte er noch länger draußen im Freien verbracht. Vielleicht wäre auch Schlimmeres passiert, wie ein Unfall zum Beispiel auf der Straße.
Das war der Hund auf der Autobahnbrücke, oder?
Ja, genau. Der ist da
Ja.
quasi aus dem Revierteil rausgelaufen, über die Autobahnbrücke in einen anderen Bereich, fast kurz davor. Und das war also ein Riesenglück. Also das ist auch ein großer Teil dieser Revierteil, sind fast 200 Hektar. Und wir haben durch mehrere Punkte, Spots quasi abgeflogen und durch auch wirklich Zufall, ich denke, das ist er doch. Ne? Und durch dieses Umschwenken, Autobahn ist immer so eine Sache, das wäre die Grenze gewesen fürs Fliegen, da dürfen wir nicht rüber. Das war der richtige Zeitpunkt, auch ein bisschen Glück war auch dabei, na klar. Ohne Häkchen hat sich gefreut und dem Hund geht's gut und das ist die Hauptsache. Sind auch andere Sachen natürlich. Das brisante Thema Nachsuche. Auch da habe ich Erfahrungen mitmachen können, auch mit der Community, die das für sich bewertet hat. In Teilen auch erstmal ganz böse, aber wenn man sich genau damit beschäftigt und auch mit Nachsuchenführern spricht, ist es ein sehr gutes Ergänzungsmittel. Keine Aufhebung der Nachsuche mit dem Hund, das geht gar nicht. Das ist in vielen
Nee.
Landesjagdgesetzen auch vorgeschrieben.
Ist ja das, was ich immer
Aber
predige, ne?
ja, du predigst das, aber ich kann aus eigener Erfahrung sagen, das hilft, ist aber auch nicht, das, es ist auch keine Lösung, weil wir haben zum Beispiel in Absprache mit dem Nachsuchenführer um einen Wildunfall herum, da ist ein Auto und eine Rotte Sauen gefahren und hat zumindest ein Stück verletzt, das konnte man erkennen am Spurenbild. Und ich habe abgeflogen im engeren Kreis und wir haben nichts gefunden, aber die Bache, die fast 80 Kilo hatte, lag mit Gebrechbruch keine 10 Meter neben uns. Da war die Belaubung der Bäume so stark, dass wir es mit der Wärmebilddrohne nicht hinbekommen haben. Und der Nachsuchenführer hat es ganz routiniert gemacht. So kann es natürlich auch laufen. Also ja, ich habe ein Beispiel positiv, eins negativ. Aber grundsätzlich kann ich jetzt schon sagen, dass es als Werkzeug in der Jagdausübung nicht nur für die Jungwildrettung geeignet ist.
Ja, das ist ein Beispiel. Also, wenn natürlich der Wald sehr belaubt ist, das haben wir jetzt oft, dass wir Hundesuchen haben und du hast wirklich ein sehr dichtes Blätterwerk und hast natürlich, ich gehe mal davon aus, war auch eine hohe Außentemperatur, oder?
Ja, genau.
Ja. Dann ist das natürlich schon schwierig, das muss man sagen. Klar, nicht unmöglich in manchen Bereichen, aber schwierig ist es. Und deswegen sage ich immer, man muss da mit dem Hund zusammenarbeiten. Man kann sich die Informationen holen. Wo es anders aussieht, ist zum Beispiel im Raps oder im Mais. Hast du da Erfahrungen gemacht, im Raps oder Mais auch mal bei höheren Temperaturen?
Da gab es ja tatsächlich auch mal so einen, ja, keinen Shitstorm, so einen richtigen Shitstorm haben wir noch nicht gehabt, aber da gab es viele kritische Stimmen, auch Kontaktaufnahmen mit Nachsuchenführer, die Fragen gestellt haben, aber nicht an mich. Und deswegen habe ich den Kontakt aktiv gesucht, habe auch mit zwei telefoniert, und wir haben uns ausgetauscht. Das Internet, ist ja sehr oberflächlich und das hat man hier ganz speziell gemerkt. Das war, ein Keiler, der beschossen worden ist an einem Maisrand, an einer Maisrandfläche und, der betroffene Jäger selber Nachsuchenführer. Und wir haben nach einer Wartezeit, weil wir davon ausgegangen sind, dass der Schuss weich ist, aufgeklärt. Und ich bin ja, wie du weißt, Polizeibeamter, und arbeite auch in einem Bereich, wo es ein bisschen gefährlicher ist. Und ich kann dir nur aus meinem beruflichen Leben erzählen, sobald es gefährlich werden kann, benutzen wir alle Aufklärungsmöglichkeiten, die wir haben können, um eben nicht überrascht zu werden. Und das Gleiche, glaube ich, erwartet. Und darüber freut sich auch ein Nachsuchenführer, weil das Nachsuchen einer verletzten Sau ist sehr gefährlich und insbesondere gefährlich, wenn die Sicht beeinträchtigt ist. Und das ist im Maisfeld immer so. Also einmal als ergänzende Maßnahme habe ich dann Absprache mit dem Nachsuchenführer von oben aufgeklärt. Und wir haben dann diese Sau dort gefunden. Ein bisschen über 100 Meter lag sie verendet dort in so einer so einer Drillfehlerfläche. Das hat ein bisschen, war ein Brustlöser, weil niemand sucht gerne einen verletzten Keiler im Mais nach. Und so konnten wir ressourcenschonend und auch beruhigter an das Stück herangehen. Hat aber natürlich den Hund nicht ersetzt. Aber ich glaube, hier zeigte sich ganz klar, das war ein riesen Maisschlag. Erstmal, wo wir suchen, ist vielleicht auch, wenn es ein kleinerer Maisschlag ist, die Sau überhaupt noch drin im Maisschlag. Gibt es andere Sauen, die sich da in der Nähe aufhalten? Kann man taktisch vielleicht dieses Maisfeld mit Vorstichschützen abstellen, wenn der Nachsuchenführer drin ist? Kann man vielleicht hier taktisch aufarbeiten. Und ganz wichtig, wie verletzt ist die Sau? Ist sie dann noch so mobil? Braucht der Nachsuchenführer vielleicht noch andere Möglichkeiten? Geht er mit der kalten Waffe ran? Kann man da überhaupt das, die Sau sehen? Ist es da so ein Drillfehler wie hier, dass er da sich verdeckt annähern kann, die Windrichtung beachten quasi und leise daran gehen? Wie sieht es mit dem Kugelfang aus? Wo liegt die Sau da? Also alles sowas, oder man kommt vielleicht zum Schluss, das wird nichts. Also wir müssen warten, bis sie da rauskommt, weil es zu gefährlich ist. Hier war die Sau verendet. Das war gut. Das war ein ziemlich großer Keiler. Aber trotzdem auch mobil genug. Der hätte sicherlich auch Schaden anrichten können. Aber da war es mal eine ergänzende Suche, kein Ersatz für eine Nachsuche.
Wenn wir schon bei dem Thema sind, also es gibt ja jetzt mittlerweile schon so Gegner davon. Also ich kriege ja auch viel Shitstorm. Ich meine, du hast mitgewirkt in meinem Buch, für alle, die es noch nicht wissen, Drohnen bei der Jagd, Fluch oder Segen, wenn Technologie und Weitgerechtigkeit aufeinandertreffen. Das war der Titel meines Buchs. Andreas, du hast ja mitgewirkt im Buch als Vorwort. Nochmal vielen Dank. Geile Geschichte. Es gibt ja mittlerweile schon Leute, die sagen, ja, man müsste Drohnen bei der Jagd verbieten, aber viele lesen auch nur bei mir auf dem Buch Drohnenjagd, aber eigentlich steht da Drohnen bei der Jagd und ich denke, das ist ja eine Sache, die ja in Harmonie gehen kann, wenn es der richtige Anwender halt eben benutzt und auch weitgerecht durchführt. Viele kennen den Begriff Weitgerechtigkeit ja noch nicht immer richtig. Ich denke, viele plädieren da auf ein Verbot. Vielleicht gibst du da mal so ein bisschen Input. Du hast ja jetzt schon einiges gesagt, aber ich denke, da steckt viel mehr hinten dran. Viele denken, Drohnen bei der Jagd, wir suchen Sauen, um mehr zu schießen. Jagt man tatsächlich mehr durch die Drohne oder weniger? Und was hältst du von so einem Verbot oder von so Ansätzen eines Verbots?
Ja, Verbote werden umgesetzt in der Gesetzgebung in erster Linie und da gibt es schon erste Bestrebungen, unter anderem im Landesjagdgesetz Mecklenburg-Vorpommern, Paragraph 22, als sachliches Verbot. Einsatz der Drohnen bei der Jagdausübung, das ist ein Verbot. Hier ausgenommen ist die Jungwildrettung. Und da bin ich sehr froh drüber. Man hat hier relativ schnell eine Grenze reingezogen. Das ist ja sehr hip im Moment, durch Verbote quasi die Bürger in die richtige Richtung zu packen. Das hat man hier auch gemacht, weil man vielleicht auch ein Menschenbild hat, auch der Jägerschaft, was wenig Vertrauen nach vorne bringt. Also na klar gibt es immer schwarze Schafe, aber für die, die gute Sachen machen wollen, grenzt man jetzt alles aus und lässt nur Jungwildrettung zu. Damit könnte ich zum Beispiel, wenn es denn Jagdausübung wäre, Junghund zu finden, ist keine Jagdausübung, aber es gibt bestimmte Bereiche, zum Beispiel bei der Hundeprüfung, das Aufklären einer Wiese, ob da wirklich Hasen drin sind, um die Hasenspur zu üben, das kannst du damit tatsächlich nicht mehr durchführen in Mecklenburg-Vorpommern. Das wäre verboten und wenn du dann einen Kläger findest, dann ist es ein Verstoß gegen ein sachliches Verbot und derjenige würde sich strafbar machen oder ordnungswidrig machen.
Ja,
Und bin
findest
ich
du das,
voll.
hältst du das als sinnvoll? Also ich sag mal, weil Wildunfälle gehört ja auch irgendwo zur Jagdausübung dazu,
Na klar.
beziehungsweise die Nachsuche, die begleitende Nachsuche, das Aufklären. Wildzählungen gehört auch zur Jagdausübung dazu.
Ja, also gerade Wildunfälle, das Aufklären. Wir nehmen jetzt mal die aktuelle Zeit. Also wir haben eine angefahrene Ricke und die Kitze liegen irgendwo in der Nähe und die findet sie nicht, sie rufen nicht. Mit der normalen Wärmebildkamera sehen wir es nicht. Wenn man da die Drohne einsetzt, wird man sie relativ schnell finden und retten können. Und dann, da zählt ja auch jede Minute letztendlich, wenn sie dann dehydriert irgendwo liegen. Und da ist eine Drohne natürlich perfekt. Auch das wäre im Grenzbereich, bin ich kein Volljurist, ich weiß das nicht. Aber vielleicht ist das auch Jagdausübung und würde sich dann ausschließen im Landesjagd- oder Landesjagdgesetzbereich von Mecklenburg-Vorpommern. Aber es ist ein Impuls, vielleicht auch eine Angst, die da besteht, schon mal etwas im Keim zu ersticken. Und ich glaube auch, dass es Schranken braucht. Ich glaube auch, dass es einige gibt, die es übertreiben. Und die auch mit Drohnen wirklich jagen, also finden, aufspüren, nachstellen und dann Leute ranführen, im Idealfall auch mit Funkgeräten. Und das findet übrigens auch behördlich statt, wenn man sich mal die ASP-Bekämpfung anschaut, dann duldet der Gesetzgeber das in ASP-Revieren ganz eindeutig. Ich habe da mal eine Interviewanfrage gemacht an einen, der das dort als Dienstleistung vollführt. Aber die haben nicht geantwortet, leider. Ich wollte mir da mal selber ein Bild von machen, aber das sah schon sehr militärisch aus und hat auch die örtliche Jägerschaft sehr abgeschreckt. Das muss man sagen. Die haben ein Betretungsverbot bekommen und innerhalb von einer Nacht, nach unbestätigten Angaben, sind da zahllose Sauen im Februar aufgespürt und getötet worden, um eine Kontrolle stattzufinden, ist dann wirklich die ASP-Bekämpfung dort vorangeschritten, ja oder nein.
Ich glaube,
Also.
viele sehen das, Andreas, immer als Bekämpfung. Und wenn ich das jetzt mal so im Groben sehe, und das ist ja auch das, was ich ein bisschen in meinem Buch gepredigt habe, ich glaube, in den richtigen Händen, weil eine Gesetzgebung ist eine Gesetzgebung, die wollen natürlich erstmal alles drücken und im Keim ersticken. Nur die Frage ist, ist es kontrollierbar? Das ist die erste Frage. Also ist es kontrollierbar? Weil ob ich jetzt mit meiner Drohne eine Luftaufnahme mache oder meine Wärmebildkamera dabei einschalte, dann müssten sie schon Wärmebilddrohnen verbieten. Und das nächste ist, ist es gut, ein Gesetz zu machen oder ein Gesetz rauszubringen, das viele andere Möglichkeiten dadurch zerstört, sage ich jetzt mal. Weil im Endeffekt wollen, oder gibt es ja auch noch gute Einsatzgebiete, und es gibt auch, meiner Meinung nach, wie ich es im Buch auch geschrieben habe, die weit gerechtere Jagd durch sinnvollen Einsatz. Ja. Beispiel Thema Barren mit Frischlinge, Mais und so weiter. Habe ich auch ein Video zugemacht auf YouTube, könnt ihr mal reinschauen, wo gedrückt werden sollte. Und wir gesehen haben, da sind einfach gestreifte Frischlinge drin und deswegen die Jagd abgesagt wurde. Wie stehst du dazu?
Es gibt immer Für und Wider, und Verbote machen eigentlich nur Sinn, wenn man es auch kontrollieren kann. Was würde ein Geschwindigkeitsverbot quasi, also eine maximale Höchstgeschwindigkeit in Deutschland auf Autobahnen bringen, wenn es keiner kontrolliert? Dann wird jeder machen, was er will, vermutlich. Und da hast du sicherlich recht, im Revier ist es ja ähnlich. Ich glaube, dass hier Aufklärung viel wichtiger ist und auch die Vor- und Nachteile. Also viele Nachsuchenführer sind ja den Wärmebedrohungen gegenüber skeptisch eingestellt. Und ich glaube, da kommen auch dann diese, ich weiß nicht, immer sachlich hinterlegt ist, aber auch diese Wahrnehmung, dass es weniger Suchen gäbe. Und ich glaube, das ist in Teilen auch tatsächlich belegbar, denn ich kann mir gut vorstellen, dass einige die Wärmebedrohung für Totsuchen einsetzen. Und das war für viele Nachsuchenführer, gerade für ihre Hunde, junge Hunde, eine tolle Möglichkeit zu üben, ne? Eine Totsuche zu machen, auf ein Stück Schwarzwild meinetwegen. Andererseits hat natürlich der Jäger Bestreben, vielleicht auch schnell das Wild zu finden und nichts fetzen zu lassen. Aber da liegt schon das erste Mal das Problem drin, denn wenn das keine Totsuche ist und man den Anschuss nicht richtig kontrolliert und die Pirschzeichen falsch deutet oder auf lau loslegt, dann macht es, und da gehen wir dann in den Bereich Tierschutz rein, den Nachsuchenführer schwierig oder gar unmöglich, das Wild am nächsten Tag zu finden, wenn es aufgemüdet wird zum Beispiel. Und da geht die Kritik, glaube ich, hin. Nicht nur weniger Training, sondern tatsächlich schwierigere Arbeit durch Vertreten. Früher sind die Leute hinterhergelaufen, machen sich
Machen die
vielleicht.
es, aber machen die es nicht heute auch noch? Also, das ist jetzt so
Ja.
mal so eine Gegenfrage. Ist eine sehr sachliche Diskussion, finde ich auch gut. Nur ich habe das Gefühl, weil ich bin ein verantwortungsvoller Jäger. Wenn ich jetzt einen schlechten Schuss abgebe, dann würde ich immer, trotz Drohne, trotz Wärmebild, hau mich blau, immer einen Nachsucheführer rufen. Denkst du, es liegt wirklich an der Person? Weil ich kann mir auch vorstellen, dass Leute, die nicht richtig suchen, auch generell nicht richtig gesucht hätten oder sogar durch eine Wärmebilddrohne wenigstens die Totsuche machen, anstatt das Stück irgendwo verhitzen zu lassen. Was denkst denn du davon?
Also ich glaube tatsächlich, das ist auch eine Diskussion, die spricht nicht für alle, denn so eine Drohne kostet ja ein paar tausend Euro, und nur weil jemand sein Wild nicht verhitzen lassen möchte und nicht warten lassen möchte, weil er Angst hat, das Wildbret geht verloren und ich verliere vielleicht Geld, der wird sich nicht gleich eine Drohne anschaffen, um das zu verhindern, weil das wird sich ja nicht rechnen. Also ich glaube, das sind sehr wenige, die einfach das machen, und wir verschwenden viel Energie in der Diskussion auf Negativbeispiele, die aber sehr gering sind in der Anzahl, sondern wir sollten eher die Vorteile sehen. Und ich finde, die überwiegen beim Einsatz von Wärmebilddrohnen in der Jagdausübung. Und deswegen finde ich auch die Pauschalisierung im neuen Landesjagdgesetz Mecklenburg-Vorpommern zu einteilig. Jungwildrettung sind wir uns alle einig, aber es gibt eben, wie wir schon gesagt haben, bei Wildunfällen, bei Nachsuchen, ergänzende Maßnahmen, bei anderen Geschichten für die Hundeausbildung, Möglichkeiten der weitgerechten Anwendung einer Wärmebilddrohne.
Ich finde, da wird immer viel zu viel schwarz und weiß gedacht. Da wird auch wenig Kritik zugelassen, beziehungsweise wenig Aufklärung zugelassen, sondern viele distanzieren sich von dem Thema, obwohl es ein ganz offenes Thema ist, weil man muss darüber sprechen. Ein Bekannter von mir hat mal gesagt, nur weil wir nicht über das Thema reden, heißt das nicht, dass das Thema nicht aktuell wird. Und man sieht es ja immer häufiger. Ich sage ja, mein Hintergedanke zum Beispiel bei dem Buch war, wenn jemand eine Drohne einsetzt, egal ob er die bei uns geholt hat oder woanders, wenn nur einer durch das Buch dadurch keinen Missbrauch macht, sondern ein bisschen nachdenkt, ist ja eigentlich schon meine Pflicht als Händler erfüllt, weil ich finde, das ist meine Verantwortung. Wie stehst du dazu? Viele sagen, ja, Alex, hättest du das Thema nicht groß getreten, dann wäre das nie so präsent geworden, dass man Drohnen bei der Jagd einsetzt. Also ich denke, das ist Schwachsinn, weil die Leute kommen ja selber drauf, oder?
Es gab ja mal auch andere Themen, was im Wald passiert, bleibt im Wald. So, und vielleicht war das auch die Taktik der Jägerschaft in den letzten Jahrzehnten. Die hat uns, glaube ich, nicht viel weitergebracht. Ich glaube, wir müssen uns schon auch intern miteinander auseinandersetzen. Wir müssen uns auch nach außen hin präsentieren. Wir müssen uns auch selbst reflektieren. Das ist ganz wichtig. Sind wir noch gut davor? Das machst du. Du bekommst ja regelmäßig auch mal einen kritischen Angang, aber ich war ja schon bei dir jagen und ich weiß, dass ihr eben sauber jagt und dass ihr ein tolles Jagdrevier habt, wo man bei bestem Licht Sauen, Muffel, Rot und Dammwild sehen kann. Also das spricht immer für ein gut geführtes Jagdrevier und ihr habt das nun auch schon eine Weile, also sprich, ihr habt es nicht übernommen und habt quasi Wertschöpfung, sondern ihr habt das ja schon eine Zeit lang. Also ihr jagt sauber und das finde ich toll. Und deswegen weiß ich auch, dass du es auch lebst und nicht nur hier vorspielst. Insofern, ich glaube, mit gutem Vorbild vorangehen, auch die, die es falsch machen, auch ansprechen, sagen, das läuft so nicht, das ist nicht gut so. Aber grundsätzlich den Nutzen aus dieser Technik ziehen. Und du wirst sicherlich gleich noch fragen, wie die letzte Saison lief und wie es jetzt schon lief. Wir sind ja mittendrin. Heute Morgen um 5 bin ich aufgestanden. Morgen früh geht es weiter. Bin ich leider nicht dabei, weil ich 12 Stunden Tagesdienst habe. Aber wir haben uns vorbereitet, sprich, da sind andere dabei. Und wir retten Leben. Wildtiere retten wir. Und das ist eine Kernkompetenz von uns Jägern, von der Jägerschaft. Und darüber können wir sehr, sehr gut nach außen uns präsentieren. Neben anderen Geschichten wie Wildbret. Womit wir uns nicht gut präsentieren, ist dieser Streit und Zwift, den wir untereinander teilweise sehr
Das
öfter
ist
tragen.
das Problem. Die Gesellschaft, das habe ich auch gemerkt, weil ich habe auch viele Leute gehabt, die mein Buch gekauft haben, die tatsächlich gar nichts mit der Jagd zu tun hatten und haben gesagt, total sinnvoll. Also verstehe ich zu 100%. Warum soll man einen Bereich beunruhigen, wo gar nichts ist? Warum soll man seinen Hund gefährden an der Straße? Warum sollte man einem Nachsucheführer nicht Informationen geben? Weil jeder hängt ja irgendwo an seinem Hund, auch ein Nachsucheführer. Dann, ja, warum sollte man an der Straße jagen, wenn da gar nichts ist, die Hunde gefährden? Und so weiter. Also das Problem liegt, glaube ich, innerhalb der Jägerschaft, weil Drohnen einfach mit Krieg in Einklang gebracht werden. Und das muss eigentlich mal raus, das Denken, weil sollte es eher sehen wie eine Kamera von oben, anstatt wie ein Instrument, das halt negativ behaftet im Namen ist. Drohnen, so von wegen Überwachung etc. Das ist es ja eigentlich gar nicht. Aber jetzt haben wir ja gerade über das Thema gesprochen. Ich würde sagen, die Diskussion führen wir mal irgendwann weiter. Für alle, die noch gegen das Thema sind, komplett und sagen, wir zerstören damit die Tradition, schaut mal auf www.drohnenbeiderjagd.de vorbei. Da ist ein Vorwort von Andreas und da sind ein paar Kapitel von mir, wo das Thema von A bis Z beschrieben wird. Und ich will dir keinen zum Umdenken bringen, aber vielleicht den ein oder anderen mal ein bisschen aufklären.
Genau.
Ja, also ich habe gesagt, oder gefragt, die Saison, oder wir hatten eben die Rede davon, die Saison 2024, Kitzretter-Saison, steht vor der Tür. Warst du schon aktiv? Hast du schon Kitze retten können?
Ja, wir waren schon los, mehrfach. Wir sind ja zwei Piloten. Das ist einfach auch notwendig, kann ich als Tipp mal weitergeben, weil man hat ein Familienleben, man hat einen Beruf. Da kann man halt auch manchmal nicht. Deswegen immer ein Plan B. Das gilt übrigens für alle Dinge, die man dort macht, immer bitte immer eine zweite Möglichkeit noch haben, also eine Rückfallebene. Und ich habe gestern nochmal mit dem zweiten Piloten gesprochen. Wir haben insgesamt jetzt 10 Einsätze geflogen, schon in diesem Jahr, und haben 11 Kitze gefunden. Leider 3 verloren. Dazu kann ich gleich nochmal was sagen. Aber es ist ein ständiges Learning. Wir haben viele Sachen, die wir im letzten Jahr in der ersten Saison quasi für uns entdeckt haben. Thema Sicherung, Aufbewahrung der Kitze haben wir besser gemacht. Diese Fehlerquellen haben wir abgestellt. Auf jeden Fall war es, vorgestern war ich los, einfach schön, weil es ein eingespieltes Team schon war. Jeder wusste, was er zu tun hat. Und das ist Teamarbeit. Und wenn alle miteinander gut agieren, dann ist das sehr reibungslos und easy, so würde ich es fast sagen. Und wenn, so wie heute Morgen zum Beispiel, haben wir nur kugelrunde Ricken angetroffen. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Vom Gefühl her sind sie alle sehr spät dieses Jahr, obwohl das Wetter ja so gut ist.
Ja, also ich sag mal, sehr spät ist relativ. Wetter ist früher, Ricken sind aber wie eigentlich immer in so einer Vegetationsphase. Also gerade spielt der zyklischer Rhythmus der Ricken nicht so unbedingt mit dem Wetter überein. Letztes Jahr waren die ersten Kitze gesetzt am Anfang Mai. Wir hatten aber auch Spätzünder Mitte Juni. Ich glaube, die Leute machen sich da ein bisschen verrückt, weil einfach die Vegetation früher ist, die Landwirte früher mähen. Ich weiß noch, letztes Jahr ging es bei uns, und das ist so der erste Trigger, das ist ein Landwirt, der macht Silage, der fängt im Am 18. Mai war der letztes Jahr dran. Das sind noch eben 4 Tage und da werden wir auch wahrscheinlich dieses Jahr wieder landen, so nach Pfingsten, wenn das Wetter jetzt besser wird und der Regen vielleicht dann durch ist.
Genau, und da hast du was Schönes gesagt. Ich habe mir im letzten Jahr eine Excel-Tabelle gemacht und da schreibe ich natürlich die Daten, die Uhrzeiten drauf, auch wo wir gesucht haben, und das sind belegbare Zahlen und Fakten. Also das andere ist immer, oh, ich habe das Gefühl, und das ist nie wissenschaftlich und nie belegbar, das ist eine Meinung und eben nichts mit Zahlen belegbar. Deswegen werden wir mal gucken, Zahlen, Daten, das kann ich auch jedem anderen mal empfehlen. Das hilft auch für die Planung des Folgejahres. Wie viele Leute brauche ich? Was ist zu erwarten unter Umständen? Wie lange brauche ich, um dieses Stück abzusuchen? Und grundsätzlich haben wir da in diesem Jahr schon wirklich gelernt. Gelernt haben übrigens auch andere Jäger und vor allen Dingen die Landwirte. Wir hatten im letzten Jahr in einer Jagdgenossenschaftsversammlung auch das Thema und den Impuls eines der Landbesitzer: Mensch, wir schaffen eine Drohne an. Und das haben sie verworfen, weil die kostet ja 6.000 Euro. Und in diesem Jahr habe ich genau bei dieser Jagdgenossenschaftsversammlung als Nichtpächter einen Vortrag halten können. Und ich glaube, der ist gut angekommen. Und der erste Impuls war aber nicht: Ah, wir kaufen jetzt eine Drohne, sondern: Kannst du bei uns nicht auch suchen? Das ist das Nachbarrevier. Der Pächter ist damit auch einverstanden. Das ist überhaupt nicht das Thema. Aber ich habe dann auch relativ schnell ein Feedback gegeben und das lautet: Nein. Weil wir ja extra für uns in einem Jagdbogen eine Drohne angeschafft haben und damit sind wir sehr gut ausgestattet. Wir schaffen das auch alles. Aber jeder muss sich Gedanken machen. Man kann nicht mit einer Drohne einen ganzen Hegering oder einen ganzen Kreis beackern. Das wirst du aus deiner eigenen Erfahrung merken. Du kannst dich nicht zerreißen. Deswegen müssen viele sich Gedanken machen. Und ich habe nochmal deutlich gemacht: Ich weiß, die Bauern sind wirklich belastet. Nicht ohne Grund sind sie mit Trecker nach Berlin gefahren. Aber es ist ein Baustein auch ihrer Berufsausübung, Gefahren zu beseitigen. Das ist zum Beispiel bei der Maisernte die Kehrmaschine, die die Straße säubert. Das ist aber auch die Jungwildsuche, bevor ich Wiesenbad mache. Das ist ein Baustein ihrer Berufsausübung. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass sich einige Landwirte auf die enthusiastischen Jäger in der Jägerschaft ausruhen und sagen, die machen das schon. Und ich hätte mir gewünscht, zum Beispiel bei der einen oder anderen Suche, dass wir die Motivation, die wir in einzelnen Landwirtsfamilien haben, die quasi Frühstück machen danach, die Helferstellen, die mitgehen, in anderen Landwirtsfamilien gar nicht da war, die sind gar nicht gekommen. So, und das finde ich dann schwierig, weil wir machen ja deren Arbeit. Das darf man nicht vergessen. Sie sind dafür zuständig. Das ist auch so eine.
Wie kommunizierst du das mit deinen Landwirten jetzt in eurem Jagdbogen?
Es ist ja immer, das kennt jeder Jäger. Wir pachten ein Revier. Demnächst hoffe ich, dass ich auch eins pachte, ein eigenes Revier. Und das ist ja eine Mitgliedschaft. Also die Landbenutzer übertragen mir ihr Jagdrecht für viele Jahre. Das ist ein Vertrauensverhältnis. Und da ist eine normale Kommunikation und ein guter Austausch wichtig. Also fängt man da nicht an, rumzupöbeln, sondern ist ein Austausch da und vielleicht auch ein Überzeugen mit Argumenten. Die Argumente sind da und dann vielleicht auch mit Vorbild. Ich habe letztes Jahr zum Beispiel einen Maschinenführer eines Landwirtes, der sich sehr engagiert hat. Der hat uns sehr geholfen, rechtzeitig die Flächen genannt, auch sich an den Zeitplan gehalten, uns genug Zeit gegeben, die Flächen abzusuchen, aber auch nicht zu lange Zeit dazwischen gelassen, damit das Jungwild nicht zu lange draußen liegt. Und den habe ich dann einen Kitz quasi freilassen. Also der hat einen Kitz freigelassen. Du hast gesehen, ein erwachsener Mann, und der hat so ein bisschen Pipi in den Augen. Ne? Also das ist so
Das ist ja
Kätzchen.
das, was ich immer predige. Ich
Ja,
sage
du musst
immer, holt die
ihn.
Landwirte dazu
Ja,
und
genau.
sensibilisiert sie, damit sie wissen, was sie da tun, wenn sie nicht Bescheid sagen.
Ja, ich bin kein esoterischer Mensch, aber wenn wir alle was Gutes tun, dann kommen wir doch in den Himmel. Ne? Das ist
Meinst du?
ja ganz sicher sogar. Vielleicht die Jäger nicht, die meisten. Aber ich glaube, es hat ihm unfassbar gut getan. Und wir überzeugen nicht durch ihr müsst, sondern wir müssen sie einfach umarmen und begeistern und mit Vorbild voran. Aber wir müssen ihnen auch relativ zeitnah deutlich machen, dass es ihre Aufgabe ist und dass wir gerne unterstützen und dass wir im Team das zusammen hinkriegen, das Problem.
Ich denke, die Jagdgenossenschaftskassen, also was ich dieses Jahr echt gemerkt habe, ist, es haben sehr viele Jagdgenossenschaften zugestimmt und haben jetzt Drohnen angeschafft, was ich eine sehr, sehr gute Sache finde, weil das ist eines der besten oder eine der besten Möglichkeiten, eine Pacht sinnvoll zu reinvestieren für die Landeigentümer. Jetzt kann natürlich da wieder innerhalb der Jagdgenossenschaft Beef herrschen, weil der eine sagt, ich habe gar keine Wiesen, der andere sagt, ich habe mega viele Wiesen, aber dann kann die Jagdgenossenschaft das Ganze ja auch zur Wildschadensdokumentation nutze, dem Jäger zur Verfügung stellen für Wildunfälle etc. Also es ist dann doch für alle irgendwo ein Nutzen da und man muss es nicht unbedingt, wie soll ich sagen, erklären, dass die Kassen der Jagdgenossenschaften auch gut gefüllt sind. Und so viel Wegebau kann man gar nicht machen, wie viel Geld da teilweise in den Kassen ist. Das sage ich jetzt nicht als Händler, sondern ich weiß es auch als Jagdgenosse. Ich habe selber ein paar Fläche und weiß, was da teilweise in den Kassen ist. Und ich finde, wie du sagst, wir können, das machen ja viele Kiezrettervereine, die denken, sie können die Welt verändern mit einer Drohne. Das funktioniert nicht. Die können ja auch nur bis zum gewissen Punkt machen. Der Tag hat halt eben nur 24 Stunden. Super Beispiel mit den zwei Piloten, damit du dich einfach abwechseln kannst. Mal gerade zur Info, du hast einen zweiten Piloten. Wie sprecht ihr zwei euch zum Beispiel ab? Also jetzt mal aus der Praxis, wir sind ja auch Praktiker. Wie managst du das mit ihm? Du bist ja ein Typ, der Excel-Tabellen führt, also wirst du dafür wahrscheinlich auch einen Plan haben.
Also wir kommunizieren über einen Messenger-Dienst, über Handy und haben auch eine eigene WhatsApp-Gruppe, das kann man ja sagen, wo der Landwirt auch mit drin ist, der die meisten Flächen dort hat und der am engagiertesten ist. Und sonst haben wir einen Ansprechpartner, wo die Landwirte das melden, das ist in der Regel der Pächter. Und der kommuniziert dann die Info rein, es geht los. Wir versuchen immer, der Grundsatz ist, dass beide Piloten dabei sind, weil wir wollen gerne an der Drohne zwei Augenpaare haben. Im Idealfall auch den großen Monitor, den ich dazu habe, weil wir festgestellt haben, dass vier Augen mehr sehen und dass man auf großen Bildschirmen auch noch mehr sieht. Das war übrigens das Problem, warum wir auch zwei Kitze verloren haben. Neben der Akkuleistung, dann wird man nämlich nachher unkonzentriert und vielleicht hätte eine Rückfallebene gesagt, oh, lass uns nochmal hier gucken, das sieht verdächtig aus. Also, Grundsatz immer zwei Leute an der Drohne. Einer, der guckt, Umfeldbeobachtung und einer, der sich aufs Fliegen konzentriert. Aber eben auch beide die Detektion in der Fläche machen. Das ist der Grundsatz. Und wenn einer der Piloten nicht kann, dann muss da ein anderer Helfer dazu. Aber als Pilot weißt du, worauf du achten musst. Und du hast auch schon ein paar Mal die Wärmepunkte gesehen. Und das ist eben auch relativ klar geworden am Anfang dieser Saison. Man wusste relativ schnell, okay, das ist nichts. Weiter. Ne? Das ist zu klein. Das ist nicht scharfrandig genug. Und dadurch sparst du natürlich Zeit, wertvolle Akkuzeit, wobei die Drohnen ja sehr lange fliegen. Ne, fast 45 Minuten jetzt die Mavic 3T, das ist schon irre. Also da kann man sich auch ein bisschen zurücklehnen und ich habe vier Akkus, damit kann man gut fliegen. So, und dann, wenn er nicht kann, dann weiß ich, dass er das so gewissenhaft macht und so ruhig macht, und mittlerweile genug Flugpraxis hat, die vielleicht durch die jahrelange Filmdrohnenfliegerei im Handling viel einfacher und schneller umsetze, weil das, was im Kopf die Idee ich habe, wo ich hinfliegen will, eben das Handling über den Controller. Und das hat der Raimund, kann man ja sagen, das ist der Raimund, der ist ein Tierarzt, jetzt pensioniert, der fliegt da und der macht das hervorragend. Und ja, und der Rest ist nachher, die Gruppen teilt sich dann weiter auf in Helfer und die Helfer, je nachdem, wer Zeit hat. Das sind Familienväter dabei, die müssen die Kinder irgendwie unterkriegen, sind Schichtdienstarbeiter, es sind jetzt nicht alles Rentner, ne? Und das weißt du selber, dass ich arbeite jetzt im Schichtdienst, da ist es manchmal viel einfacher, aber für jemand, der 9 to 4 quasi dann im Büro arbeitet, das ist dann schwierig, ne? Der muss dann irgendwie das umlegen, in der Arbeit fragen und das Ehrenamt wird eben vom Arbeitgeber noch nicht anerkannt. Sprich, du kriegst da wie bei der Feuerwehr nicht frei, ne? Das ist, wäre vielleicht auch nochmal eine Idee. Ja, und ein,
Das
zwei
Ganze anzugehen,
andere.
ja. Die
Ja.
Kidsrettung, zumindest mal Leute, die da wirklich engagiert sind, vielleicht innerhalb von einem Verein, die dann oder halt auch ein Jagdpächter. Gut, es ist natürlich schwierig näher zu bringen, aber ich denke, man kann es mit dem Arbeitgeber definitiv vereinbaren. Also, ich bin jetzt auch gut, wir sind jetzt aus der Branche, aber ich glaube, dass da viele Arbeitgeber auch bereit wären oder sagen, ey, da machen wir mal einen Ausflug draus, machen wir mal zwei Leute, schicken wir mal dahin. Das ist auch natürlich für die Firma cool, mal rauszukommen, dass die Leute mal was anderes sehen, die meistens gar nichts damit zu tun haben. Guter Ansatz, könnt ihr ja mal bei euren Vorgesetzten und euren Vorständen in den Konzernen, wie auch immer, mal vortragen, ob die euch ehrenamtlich für die Kidsrettung ja mal ein paar Tage Urlaub geben oder mal ein paar Stunden frei.
Ich weiß ja nicht, welche Steuerberater da vielleicht auch mal beraten können. Ich glaube, dass auch so eine Spende an einen Verein, örtlichen Verein, von der Raiffeisenbank, von irgendjemandem, ein Wassermüller, ein Windmüller, irgendwelche Leute, die Landwirte sind, die da wirklich große Flächen haben, die können natürlich auch diese Beiträge sicherlich auch absetzen in irgendeiner Form und werden da genannt. Also wir haben im nördlichen Hamburg auch ein privates Kidsrettungsunternehmen, die das gegen Spenden quasi dann auch im Auftrag machen, aber auch die sind dicht. Die habe ich jetzt empfohlen, als ich wieder gefragt wurde, ob ich nicht kommen kann. Und die sind dicht, ne, mit Terminen. Also das, was du sagst, wenige können das nicht leisten. Es muss im Kleinen, im Schneeballprinzip, nach ganz unten muss jeder irgendwie im Idealfall im Jagdbogen eine Drohne haben, die auch von den Landwirten von 1:1 gereicht wird. Und da muss mehr Absprache stattfinden. Und wir müssen uns eigentlich theoretisch ja nur auf unsere Arbeit zurückziehen. Und das bedeutet, mit dem Jungwild, das gefunden wurde, umzugehen. Und dafür haben wir die Fachkompetenz und die Erlaubnis. Und das ist das nächste Problem. Heute Morgen haben wir ja die Ricken gefunden. Die waren dick. Und wir waren sehr froh, dass wir keine Kitze gefunden haben. Und das kennst du auch.
Ja,
Ich bin
klar.
eigentlich froh, wenn ich nichts finde.
Ja,
Weil
weniger Arbeit.
weniger Arbeit und die Ungewissheit, kommt jedes Kitz durch. Wir retten sie, wir sichern sie, wir entlassen sie und hoffen, dass jede Ricke ihr Kitz wiederfindet, und zwar zeitnah. Und da gibt es noch keine großartigen Studien, Untersuchungen, kann ich auch noch mal aufrufen.
Sind wir übrigens dran mit der Firma Seisiger zusammen? Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Da haben wir ein Kidsretter-Projekt gestartet dieses Jahr. Und zwar, dass wir dokumentieren, quasi, wie die Kitze abgeholt werden. Wir haben ein paar Vereine ausgestattet, die auch dokumentieren. Und wir haben auch schon die ersten Videos bekommen, wo die Mutti, also die Ricke, die Kitze abgeholt hat. Bei manchen hat es ein bisschen länger gedauert, bei anderen ging es relativ schnell. Aber bis dato waren sie alle munter.
Und das ist perfekt, wenn wir das auch belegen können. Aber ich meine, vielleicht sogar noch eine Doktorarbeit oder irgendwas, wo dann wirklich jemand das begleitet und Zahlen, Daten, Fakten sammelt und darüber wirklich was veröffentlicht. Da können wir vielleicht auch Rückschlüsse ziehen, wie lange darf es denn dauern, bis der Landwirt mäht und die Fläche wieder freigibt? Ist es geeignet, das an einen Wiesenrand zu legen oder muss es ein Heckenstreifen sein? Wie weit darf es von der Fundstelle weg sein? Wichtig, klar, Zwillingskitze zusammen, aber eben keine Fremdenkitze zusammen, wegen der schlechten Witterung. Welche Behältnisse sind geeignet? Was macht Temperatur? So viele Fragen, die ich mir stelle. Und wir können halt nicht jedes gefundene Kitz mit einer Wildkamera ausstatten und sagen, ist es jetzt abgeholt oder nicht?
Ich habe ja noch keine Doktorarbeit gemacht, vielleicht muss ich das mal machen.
Ja.
Doktor Drohne.
Ja, mal. Ich weiß gar nicht, welche Fachrichtung das dann wäre, aber erstmal musst du ja dann einen Bachelor machen und einen Master und dann kannst du auch eine Doktorarbeit schreiben.
Ja, das kriegen wir schon
Ja.
hin. Nee,
Aber.
was ein wichtiges Thema ist, was du gerade sagst, aber das ist eigentlich so, dass der Gegensatz, der eigentlich in Deutschland Standard ist. Und zwar, dass die Leute einfach mal machen, anstatt sich zu viele Gedanken zu machen. Weil Kidsrettung ist ein Thema, das hat einfach begonnen und das wird gemacht und das wird auch gut gemacht. Und wir haben ja auch, ich sag mal, die Kitze wieder gesehen mit den Ricken. Natürlich jetzt vielleicht bei allen Geretteten nicht dokumentiert, 100% gebe ich dir recht, könnte man noch definitiv besser machen. Aber es wurde einfach mal was gemacht. Ich glaube, aktiveren Umwelt- und Naturschutz gibt es gar nicht. Also.
Also,
Und dieses
Alex.
Risiko ist ja trotzdem, glaube ich, da, dass ein Kitz mal nicht angenommen wird. Aber das müsste man. Wir sind dran, da mal außerhalb von der Doktorarbeit, weil sonst wird es ein bisschen lang dauern mit Bachelor und mit Master, außerhalb einer Doktorarbeit nochmal dran zu gehen an das Thema.
Also, Alex, ich würde es mal so formulieren. Ich habe ja eingangs gesagt, wir haben früher viel Zeit verschwendet. Und dann kam eine Rückmeldung, ein Kitz ausgemäht und so weiter. Ich glaube, bei den Funden, die wir jetzt haben, war die Dunkelziffer von Mähausfällen in den Flächen viel höher. Ich glaube, dass viel mehr Jungwild ausgemäht worden ist. Das Futter war natürlich verunreinigt. Viel Tierleid ist aber auch entstanden. Und jedes gefundene Kitz wird eben nicht ausgemäht. Punkt. So, und das ist besser als das, was wir vorher gemacht haben. Ob es die Weisheit letzter Schluss ist, das ist eine ganz andere Frage. Aber wir machen was. Und da gebe ich dir absolut recht. Viel Labern ist Quatsch. Wir müssen handeln. Und wer das gesehen hat, ein ausgemähtes Kitz, das lässt ja keinen Menschen kalt.
Naja,
gemacht.
stimmt, ja.
So, und egal, die Natur ist sehr brutal, die kommt damit klar, aber wir Menschen haben da einfach ein sehr weiches Herz. Wir ertragen das nicht und es ist unsere Aufgabe dann auch da, wir fühlen uns dann auch verantwortlich und haben die Gefahr ja auch gesetzt. Und deswegen, ich habe mal was ganz Ketzerisches gesagt, wir müssen einfach später mähen. Das geht aber tatsächlich nicht, weil es Bedarfe gibt der Landwirte für gutes Futter. Es gibt Stiftungsflächen, die machen das erst Mitte Juni, das hilft tatsächlich, aber es sind halt nicht alle solche Flächen, die darauf nicht angewiesen sind, Futter herzustellen. Deswegen ist es die Möglichkeit, hier den Landwirten zu helfen, Mittel an die Hand zu geben. Und wir Jäger halten auf dem Land zusammen mit den Landwirten und mit allen anderen Nutzern und bilden da eine Allianz. Und das haben wir auch bei den Protesten gemerkt, dass wir da zusammenhalten. Und jetzt ist es halt in dieser Sache, dass wir zusammenhalten. Wir helfen uns da gegenseitig.
Das ist eine geile Geschichte. Du sagst jetzt, dass die Kitzrettung ja schon bei euch begonnen hat. Ihr habt zwei Piloten. Wie organisierst du dich denn morgens an so einer Fläche? Also, du hast ja schon ein bisschen was gesagt mit Monitor und so weiter. Wie genau läuft so ein Vormittag ab? Oder so ein Morgen?
Da kann ich eine Checkliste von Copter Pro empfehlen, die im Newsletter rausgegeben habe, die ist sehr umfänglich, die kann ich jetzt gar nicht erklären. Aber na klar, du musst die Technik erstmal zum Saisonbeginn prüfen. Funktioniert noch alles? Dann kann ich es nur empfehlen, nimmt das Ding in die Hand und fliegt erstmal wieder. Ne? Das ist wie beim Motorradfahren. Wenn die Saison beginnt, passieren die meisten Unfälle. Und das natürlich da auch. Ihr müsst es erstmal wieder, müsst reinkommen, bevor der Echteinsatz stattfindet. Und dann natürlich, sind die Akkus klar? Weiß ich, welche Flächen da sind? Und habe ich Zeit, spreche ich das schon mal ab? Nehme ich vielleicht Urlaub? Es gibt ja ganz Verrückte, die nehmen sich dann wochenlang jetzt Urlaub, damit sie das irgendwie durchziehen können. Das kann ich eben nicht. Aber das muss man eben auch. Ich muss meinen Dienstplan so gestalten, dass ich in diesen Tagen im Idealfall Spätdienst habe oder Nachtdienst habe. Dann kann ich nach dem Nachtdienst oder vor dem Spätdienst in die Jungwildsuche gehen. Da kommt natürlich dann auch mal ein Landwirt quer, der abends um 18 Uhr mäht. Da sage ich schon, du hast nichts kapiert. Deine nährstoffreiche Zeit ist da auch. Du kannst noch ein Stück später mähen, dann haben wir schon eine Stunde Schattenzeit und können vielleicht noch agieren. Hör bitte zu und dann können wir das hinkriegen. Also es muss halt schon jeder mitspielen. Aber so wie wir es letztes Jahr gemacht haben, das Agieren und da ist auch kein Ausprobieren möglich. Also das, was du gesagt hast mit der Kindergartengruppe, die können mal zugucken oder eine Schulklasse, aber eigentlich ist das Teamarbeit. Und zwar, wenn ich sage, ihr lauft los, da wo die Drohne steht, ihr haltet den Arm raus und ich sage euch an, links, rechts, 1 Meter vorweg, da muss das auch klappen. Da ist nicht hell, sondern ich muss wissen, was ich zu tun habe. Weil wichtige Minuten, Akkulaufzeit und dann kommt nachher am Ende, die Zeit wird knapp, wir werden oberflächlich und dann machen wir Fehler. Und Fehler bedeutet unter Umständen ein ausgemähtes Kitz. Will ich nicht, willst du nicht, will keiner. Und deswegen ist es auch Arbeit. Ist nicht nur Spaß. Spaß ist es, wenn man die Sonne aufgehen sieht, wenn man sich unterhält, wenn man wie heute Morgen auch einen Rehbock sieht, wo man sagt, jo, der passt. Ne? Aber wenn man dann
Ja,
weiter.
das ist der Spruch,
Ne?
Andreas, den drucke ich dir irgendwann aus und den kriegst du noch als Zitat. Wer Kitze rettet, kann auch Böcke schießen.
Ja, das ist doch so. Da
Ja,
bin ich auch fest
ja.
von überzeugt. Das müssen wir in die Gehirne reinmeißeln, vieler Jungjäger und auch vieler Altjäger übrigens. Findet ein Kitz und dann könnt ihr auch einen Maibock schießen. Oder ein
Mal
April.
dazu eine Frage, ne? Weil man merkt, also ich merke das ja auch im Kundenstamm. Wir haben einige junge Leute, aber wir haben mehr ältere Leute, also wirklich so 60 plus, die sich megamäßig in der Kitzrettung engagieren. Wo sind die Jungen? Wo sind die?
Ich glaube, das Problem zwischen den Zeigefingern, aber ich
Nee,
glaube,
wir haben ja aber auch Vereine, pass auf, wir haben ja Vereine, die Drohnen haben, wo aber wenig junge Leute fliegen, wo die sagen, das will gar keiner machen. Wo sind, also das frage ich mich bis heute. Warum? Haben die keinen Bock da drauf,
Haben
oder?
die Altjäger recht, dass sie nur schießen wollen? Ich weiß es nicht. Also das ist jetzt mal provokativ. Ein kleiner Aufruf, engagiert euch. Also ich glaube, jeder Altjäger oder jeder Revierpächter freut sich über jemanden, der ihnen da hilft, der sich zutraut, diese Drohne zu fliegen, der hilft. Es ist eine beste Möglichkeit, um in Revier reinzukommen.
Genau das sage ich ja,
Ja,
das
das
ja,
ist, also bitte
100%.
engagiert euch. Ich habe jetzt gerade wieder einen Jungjäger, der hat gefragt, kann ich mal mitkommen, mir das ansehen? Muss ich auch unbedingt mal machen. Das ist auch sicherlich, wenn er sich gut anstellt, eine Möglichkeit, auch in ein Revier zu kommen. Wobei er auch schon ausreichend Jagdmöglichkeit hat. Aber das ist auch so ein Influenzen in den Jagdbögen. Ne? Ich habe jetzt
Ja.
einen Anruf vom Nachbar, Jagdpächter gehört, Mensch, kann ich mal vorbeikommen, mir das angucken? Einfach sich das ansehen, ne? Weil Klar, die wollen eine Drohne kaufen, aber das ist ja nicht alles. Also der will genau das, was du sagst, der muss ja einen Podcast mal anhören, der hört, dann weiß er, was er zu tun hat. Also aber sonst ist es wirklich Learning by Doing. Wir haben es alle nicht studiert. Wir machen zwar einen Drohnenführerschein, aber der Rest ist auch wirklich Best Practice. Also wir müssen raus und dann lernen durch Erfahrung. Und jede Saison wird besser. Und wir haben dieses Jahr wirklich schon guten Ablauf gefunden, fangen nicht zu früh an, auch nicht zu spät und sind sehr effektiv. Und das fand ich großartig. Das werden wir auch in der Zeitauflistung nachher entdecken, dass wir weniger Zeit brauchen, um die Flächen abzusuchen. Da haben wir letztes Jahr noch sehr viel rumgespielt und uns ausprobiert. Und das, glaube ich, ist auch eine Erfahrung, dass wir eben lernen müssen und dass wir keine Profis sind, sondern auch was Flug und Suche angeht, auch Amateure erstmal sind, ne? Aber diese
Dafür
DJI-Drohnen.
habt ihr ja uns, wenn was ist.
Genau. Und diese Drohnen, DJI, sind ja unfassbar, was Sensorik angeht. Die verzeihen ja wirklich einige Fehler, muss man ganz klar sagen.
Ja. Richtige Vorbereitung, zusammengefasst, ist der Schlüssel zum Erfolg. Das ist
Ja.
wichtig. Das ist auch das, was ich predige. Wir haben auch nochmal Kidsreader-Checklisten rausgeschickt. Wir haben nochmal einige Module in der Online Academy gemacht. Ich weiß nicht, ob du die schon gesehen hast. Müssten ein paar Mails gekommen sein.
Ja, ich kriege ja immer die Newsletter und das hilft enorm, weil Seiten lesen und so, das ist ja außer Mode, das Lesen, man hört oder visuell. Und ihr habt ja beides entwickelt, ihr habt die Academy, also quasi jeder kann sich am Video erklären lassen. Und da sind es ganz praktische Sachen, zum Beispiel, wie ihr richtig einen Hotspot ein, damit mein Handy sich mit dem Controller verbindet und ich weiß, wo auf der Karte meine Drohne das letzte Mal gewesen ist. Das ist ganz wichtig, wirklich aus eigener Erfahrung. Ihr müsst das ansehen und ich weiß, dass einige mit Handys Probleme haben, aber das ist so gut erklärt, dass es jeder versteht.
Ja, wir haben heute nochmal ein neues Modul gemacht zum Thema Missionsplanung, nochmal zur ideale Flughöhe. Das ist auch schon online. Also da kommen auch immer Mails. Also für alle, die nicht wissen, was die Online Academy ist, das ist quasi unsere interne Schulungsplattform. Gibt es jetzt übrigens auch als App. Kann sich als App runter oder was heißt App runterladen, sondern man kann sich das auf dem Homebildschirm speichern und hat es dann in App-Funktion quasi. Copter Pro Academy. Da haben wir echt einige Module reingepackt, auch für alle, die neu starten wollen, zum Beispiel zum Thema Kids-Rettung. Da haben wir ein komplettes Modul reingepackt. Ja, erstmal mega geiler Input, Andreas. Also ich denke,
Ja.
es war wieder eine geile Folge. Ich
Ja.
freue mich auf die Ergebnisse. Du führst ja schön deine Tabelle, hoffe ich.
Ja.
Und am Ende der Saison kann man ja mal so ein Fazit ziehen. Wie viel hattest du letztes Jahr?
21. Wir
Okay.
sind jetzt schon bei 11.
Da müssen wir aber noch einen ganz wichtigen Punkt sagen, weil ich glaube, das ist so ein bisschen Wettrennen gegeneinander. Das sollen die Leute mal abstellen, weil ich krieg das auch noch so einen Punkt. habe gestern einen Kommentar gesehen. Ja, Leute, ihr rettet Kitze, ist alles schön und gut. Und dann postet ihr, da macht ihr Instagram-Bilder und macht das doch einfach, sagt keinem was. Ich sage jetzt keinen Namen, wer das geschrieben hat, aber das ist ein Pöbler. Leute, macht Bilder. Tretet das breit, haltet euch da dran, dass das Kitz keinen Geruch annimmt, macht Bilder, tut Gutes, spricht darüber. Und jeder, der morgens früh aufsteht und Kitz rettet mit der Drohne und das korrekt macht, korrekt durchführt, der darf davon auch ein Foto machen, das er später einrahmt und sagt, ich habe was Gutes getan. Das Punkt eins. Und Punkt zwei, es ist kein Wettrüsten, beziehungsweise kein Wettrennen. Es ist schön, wenn man viele Kitze findet. Wir finden auch hunderte Kitze, alles super. Wäre aber auch okay, wenn wir nur 10 finden würden. Ich habe das Gefühl, ja, wir haben 100 gerettet und ihr nur 50. Leute, wir machen doch alle was Gutes. Ja, ich glaube, das ist nochmal so ein wichtiger Reminder für alle, oder?
Kein Wettkampf. Übrigens nochmal einen kleinen Hinweis aus der Erfahrung. Wenn ihr Vögel findet, Gelege, Greifvögel, aus eigener Erfahrung, schaut euch mal, man schimpft ja manchmal über die Landesjagdverbände, aber da sind tolle Projekte entstanden, zum Beispiel zum Schutz von Wiesen und Kornwein und Wiesenweinprojekt Schleswig-Holstein, kann ich nur sagen, gibt es Ansprechpartner. Da weiß der Landwirt auch, an wen er sich melden muss, welche Schutzverträge er abschließen kann, wie viel Geld er bekommt für die umzäunte Fläche, wer dann diesen Greifvogel sich darum kümmert. Wir Jäger sind es übrigens nicht. Liegen lassen und der Landwirt muss sich darum kümmern. Wiesenweinprojekt Schleswig-Holstein, gibt es auch ähnliche gleichgelagerte Projekte. Da tun unsere Verbände eine ganze Menge übrigens, die helfen da.
Ne, coole Geschichte. Also das gilt fast für alle Verbände sogar. Also es gibt mehrere Projekte in verschiedenen Verbänden, aber fragt da, egal aus welchem Bundesland ihr seid, die Verbände an. die Jagdverbände auch gerne da Kontakt vermitteln lassen, wenn die es tatsächlich nicht wissen, an die Naturschutzverbände. Die geben da ganz klare Vorgaben und unterstützt auch einen Landwirt ein bisschen, weil der hat meistens die Kontaktdaten nicht. Und das ist wichtig, dass der Bescheid weiß von so Projekten. Der mäht ja einfach drüber, der weiß ja gar nicht, was das ist meistens. Und ja, geiler Hinweis nochmal auf jeden Fall. Hast du schon Gelege und sowas?
Ja, genau. Ich sage das ja nicht ohne Grund. Ich habe da meine Erfahrung schon mitgemacht.
Was hast du da?
Ja, wir hatten keine Wiesenweihe, aber es war eine Weinart. Und da habe ich tatsächlich lange googeln müssen und telefonieren müssen. Und das hätte ich vorher machen können. Deswegen den Hinweis, weil wenn ihr dann da seid und der Mäher steht schon in Reichweite, dann habt ihr keine Zeit mehr zu recherchieren. Das müsst ihr vorher wissen. Deswegen gab ich den Hinweis ja jetzt aus eigener Erfahrung für andere, damit ihr den Stress nicht habt. Guckt vorher rein, holt euch eine Telefonnummer, gebt die weiter an den Landwirt und der muss sich dann tatsächlich kümmern.
Das ist wie bei verwaisten Kitzen. Hast du da auch Kontakte bei euch oben?
Wir haben auch Kontakte, tatsächlich Gott sei Dank noch kein verwaistes Kind, aber ich habe auch oft Anfragen, Mensch, kennst du jemanden? Und das kommt. Irgendwann kommt das und dann ist es gut, wenn du jemanden kennst, der Kitze aufnimmt. Und die kann man natürlich auch unterstützen und mit in die Kette aufnehmen der Jungwildrettung. Bis zum Schluss muss man für alles gewappnet sein.
Da haben wir übrigens auch schon Patenschaften abgeschlossen.
Ja, finde ich
Also.
gut, weil das sind wirklich unfassbar enthusiastische Menschen, die das machen. Das ist ja nicht einfach, die Kitze aufzupäppeln. Aber auch jetzt Kitztaschen. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Im letzten Jahr ja mit den Transporten. Ich will jetzt nicht in die Länge ziehen, aber wie sichert man das? Und da hat der Landesjagdverband Schleswig-Holstein ehrenamtlich 2 Jahre lang Kitztaschen entwickelt. Die sind wirklich gut. Aber im Landesjagdverband ist kein Händler und so. Wir suchen also dringend auch, sag mal, irgendeinen Händler, der das weitermacht, der diese Kitztaschen weiterentwickelt, vertreibt und in die Hände nimmt, weil das ist eine gute Sache, vielleicht sogar für den Kurs, das weiß ich nicht, da kostet die Tasche 20 €, das ist jeder bereit zu zahlen und damit kann man geeignete Kitze auch
Kannst
sichern.
du mir ja mal, kannst du mir ja
Ja.
mal weiterleiten, dann gucke ich
Ich
mir
schicke
das
dir das
Ganze mal
weiter,
an.
guck dir das an und eine Lösung, ich bin ja so, ich habe richtig Bock auf Leute, die Probleme lösen, dazu zählst du ja auch, ne? Ich mag Problemlöser und deswegen kommen wir auch so gut klar und das können wir alle werden. Wir können alle Problemlöser werden, wenn wir mit anpacken, aktiv werden. Und das ist ja tatsächlich in Deutschland im Moment so. Oft habe ich das Gefühl, die Mentalität ist, wir werden alle sterben, aber werden wir nicht. Und wenn wir alle alles dafür tun, dass nichts stirbt, dann kommen wir viel weiter. Und
Das
das geht
stimmt.
auch als Jäger.
Ja, das ist jeder Morgen beginnt oder soll schön beginnen und vor allem die Morgen bei der Kidsrettung, das sind die schönsten, muss man einfach dazu sagen. Und man sollte dankbar sein, dass man sowas machen darf. Man sollte dankbar sein für jeden Tag, wo man unterwegs ist und wo man dieses Privileg halt auch hat. Und jedes Kids dankt uns das auch, auch wenn sie manchmal ein bisschen rumschreien, aber eigentlich sind sie ganz happy.
Ja, glaube ich
Ja.
auch.
Da habe ich noch eine abschließende Frage. Du bist ja Polizist. Hast du schon mal eine Situation erlebt, dass dich jemand angerufen hatte oder dass es eine Anzeige gab wegen vermähten Kitzen?
Ich habe das tatsächlich auch bei meinem letzten Vortrag erzählt. Ich bin ja Polizeibeamter und habe auch schon Leute vernommen, die angezeigt worden sind. Nicht von Jägern, sondern im Hamburger Rand laufen viele Menschen, viele Natursuchende. Und die verstehen natürlich nicht, wenn so ein ausgemähtes Kitz dort liegt und der Landwirt in seinen Trecker steigt und wieder wegfährt. Da gab es diverse Meldungen und es gibt diverse Urteile. Deswegen ist das ja auch so ein bisschen mit Druck hinterlegt. Das ist nicht im Verborgenen. Also so ein schreiendes Kitz in der Wiese, das wird wahrgenommen und auch gesehen. Und spätestens die Greifvögel, die da oben suchen, das wird gefunden. Das kann man auch nicht verdecken. Und ja, ich weiß auch, die Landwirte, die es da getroffen hat, die haben es nicht mit Absicht gemacht. Das ist ja wichtig. Zur Erfüllung einer Straftat gehört eben einmal der Tatbestand, aber auch das subjektive Wollen und die wollten es nicht. Die haben es auch nicht billigend in Kauf genommen. Insofern glaube ich, dass es in dem Verfahren zu einer Einstellung gekommen ist. Aber jeder, der es billigend in Kauf nimmt oder sogar absichtlich tut, der muss bestraft werden. Und da bin ich für eine volle Härte. Und das zeigen auch die Gerichte, sind viele Tierschutzliebende Richter und Richterinnen und da hat es schon erhebliche Strafen gegeben für ausgemähte Kitze. Und das finde ich tatsächlich auch richtig so.
Bei uns gab es tatsächlich auch einige, die es schon erwischt hat. Hoher fünfstelliger oder hoher vierstelliger Betrag bis zu fünfstelligen Beträgen. Ja, also, damit das nicht passiert, solltet ihr euch auch eine Drohne anschaffen, beziehungsweise eurer Jagdgenossenschaft das ans Herz legen, dass das ein geiles Thema ist, gehe ich mal von aus, wie du auch gesagt hast. Andreas, möchtest du abschließend noch unseren Zuhörern was mit auf den Weg geben und noch eine kleine Schlussrede machen?
Ich möchte gar keine Schlussrede machen. Ich sage danke für die Einladung zu deinem 100. Podcast, mein Lieber. Ich sage dir auch danke für das Thema, dass du das so vorantreibst. Du polarisierst in Zeilen, aber das ist auch wichtig, das müssen wir, um das Thema auch ein bisschen weiter nach vorne zu treiben. Und ja, für euch alle draußen, engagiert euch, nicht sappeln, nicht beklagen, sondern tun und machen. Und dann wird es besser.
Vielen Dank, dass du wieder dabei warst. Wir verlinken deine Profile natürlich hier in den Shownotes. Schaut bei Andreas vorbei. Super Filme, super sympathischer Typ. Und wir sagen bis dahin, macht's gut. Euer Dreispross und euer Alex von Copter Pro.